und Gude und herzlich willkommen zur LinkedIn Lounge, dein Podcast für mehr Spaß und mehr Erfolg auf LinkedIn. Heute wieder mit der Euro-Versionsvariante. Wir haben uns nämlich Verstärkung geholt aus Österreich. Bei mir zu Gast ist Richie Pettauer. Richie Pettauer, ein Urgestein aus LinkedIn, ansässig in Wien, dort unter anderem tätig für die Universität in Wien, wo er Social Media Lektor ist und auch im Team von Just Connecting mitarbeitet. Den Namen Just Connecting kennst du vielleicht nicht, aber den Namen Richard van der Blom im Zusammenhang mit dem Algorithmus Report ist dir bestimmt schon mal untergekommen. Und wenn nicht, wird's heute Zeit. Richie ist außerdem seit langen Jahren ein lieber Freund von Schaffensgeist. Wir haben schon viele Seminare und Workshops miteinander gemacht, insbesondere B2B, Like a Boss, unser offenes Seminarprogramm oder Masterclass besser gesagt, wo wir regelmäßig einen Tag lang einen Deep Dive machen in alles, was LinkedIn angeht. Und so auch wieder demnächst, Termin schon mal bitte vormerken, 26. April geht es wieder los. Den Link zu unserem nächsten Event teilen wir natürlich in den Shownotes. Aber zunächst einmal liebe Grüße nach Wien. Hallo Richie.
Hallo Thomas, danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Du bist ja auch schon nicht gerade Stammgast, aber schon häufiger zu Gast bei uns gewesen bei der LinkedIn Lounge. Unsere Hörerinnen und Hörer kennen dich natürlich. Und dann wissen sie auch hoffentlich, jetzt ist es an der richtigen Zeit, Zettel und Papier beiseite zu nehmen. Denn wie immer wird es vermutlich ein Feuerwerk an Wissen und an Daten von Richie geben. Das heißt, wenn du jetzt Yoga machst, beim Sport bist oder Auto fährst, schau doch mal, ob du nicht irgendwie dein Handy dazu bewegen kannst, eine andere Notiz zu machen, denn vielleicht möchtest du nochmal später etwas nachhören von dem, was wir jetzt reden. Ja, worüber soll es heute gehen? Richie und ich werden einen kleinen Deep Dive machen in Dinge, die extrem wichtig sind für den einen anderen, der bei uns auf LinkedIn erfolgreicher sein wird. Und zwar Nummer 1, der Algorithmus. Der ominöse, der kaum bekannte. Wir werden darüber sprechen. Was gibt es Neues im Report vom Team von Richard van der Blom und eben auch, wo Richie mitgearbeitet hat? Und wir werden uns den Sales Navigator anschauen, beziehungsweise einmal besprechen, was der kann, was das ist, was er nicht kann, wer ihn braucht. All das werden wir machen in dieser vermutlich nicht allzu kurzen Folge. So, lieber Richie, steigen wir doch auch mal direkt ein. Wie bist du denn direkt in das Team von Richard gekommen und von Just Connecting? Was ist so deine Rolle in diesem Universum?
Ja, das hat begonnen vor einigen Jahren. Richard ist ja schon lange sehr aktiv auf LinkedIn. Ich glaube, er war einer der ersten in Holland, die überhaupt Trainings angeboten haben. Und ich habe ihn dann irgendwann eingeladen zu mir in den Livestream, um ihn zu interviewen. So haben wir uns eigentlich kennengelernt. Und ja, waren dann eigentlich laufend in Kontakt und irgendwann ist dann die Idee entstanden, diesen Just Connecting Hub zu gründen. Für uns ist natürlich von Vorteil, wenn wir Trainings in mehreren Sprachen anbieten können und die Idee war eben in mehreren Ländern sozusagen Trainer zu haben und auch das Programm, das wir da trainieren, abzustimmen. Und natürlich profitiert man auch sehr davon, wenn man laufend mit anderen Nerds in Kontakt ist.
Ja, deswegen rede ich auch so gerne mit dir.
Ja, ich weiß.
Wie ist das? Kannst du nochmal sagen, wie der Algorithmus-Report zustande gekommen ist? Denn es gibt ja von LinkedIn, wie von keiner anderen Social-Media-Plattform, keine handfesten Aussagen, wie diese vermaledeite Algorithmus funktioniert. Wie seid ihr vorgegangen? Wie habt ihr das untersucht?
Ja, die Idee war ursprünglich von Richard einfach über Auswertung von einer großen Zahl von Beiträgen gewisse statistische Insights ableiten zu können. Und das ist auch etwas, das oft falsch verstanden wird. Das ist natürlich nichts, das in Steintafeln gemeißelt ist. Das überlasse ich lieber monotheistischen Religionen. Aber natürlich steckt da sozusagen sehr viel Wahrheit drin, was aber in keinster Weise bedeutet. Das ist eben so bei der Statistik, dass es nicht Ausreißer geben kann. Ich glaube, oder was oft Leute dann sagen, ihr sagt, es ist besser, wenn ein Text x Zeichen lang ist und in der Früh gepostet wird, aber ich habe letzte Woche um 8 am Abend dann halb so lange Text gepostet und der hat super funktioniert. Klar, es ist ein sehr fluides System und LinkedIn bemüht sich natürlich auch laufend, den Algorithmus, wenn man das so sagen kann, den Bedürfnissen der Community anzupassen. Und eine Sache, glaube ich, die man immer betonen muss, natürlich gibt es am Boomler-Plattform, aber das weißt du eh, wir haben ja nach wie vor einen sehr geringen Anteil von regelmäßig postenden Nutzerinnen. Da rede ich jetzt noch bei weitem nicht von täglich. Wir haben einen sehr geringen Anteil von monatlich postenden Leuten. Und wenn wir uns unterhalten über
Das ist in Deutschland übrigens so 4% aller Mitarbeiter, die einmal im Monat posten. Da sind schon alle dabei, die einfach nur Beiträge auch teilen oder sagen, sie haben einen neuen Job.
Ja, das ist eine verschwindend geringe Minderheit. Und man muss sich natürlich auch fragen, inwieweit ist es LinkedIns Job, die Plattform nur für die Personen zu optimieren. Und ich habe es ja ganz spannend gefunden, da Daniel Roth hat, ich glaube, vorgestern in einem Podcast hat er recht lang gesprochen über die Pläne zur Weiterentwicklung. Und eine Sache, die mich wirklich aufhören hat lassen, LinkedIn verabschiedet sich jetzt von dem Wort Creator. Das weißt du eh auch, das war, davon war immer die Rede. Der Daniel Roth, der Editor-in-Chief, der hat ja auch einen Newsletter, der, glaube ich, Creator Insights oder so ähnlich geheißen hat. Der ist jetzt auch umbenannt worden. Und der Grund ist ganz interessant, weil er gesagt hat, er hat das Feedback gekriegt. Beispiel hat er, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, einen Rechtsanwalt erwähnt, der gesagt hat, ich bin kein Creator, ich fühle mich da überhaupt nicht angesprochen. Und das ist, glaube ich, wirklich ein großes Thema, weil LinkedIn ist halt mal keine Plattform für die 4% wöchentlich oder, ich weiß nicht, 0,02% täglichen Poster oder so, die nur dazu dient, deren Bedürfnisse zu erfüllen. Und ich glaube auch durchaus, dass die Abschaffung des Creator-Modes in dem Zusammenhang zu sehen ist.
Ja, da sind wir, die wir uns selber als Creator gerne bezeichnen würden, vermutlich ein bisschen angepisst deswegen. Aber ich kann es verstehen irgendwo, denn tatsächlich die Mehrheit der LinkedIn-Nutzer ist ja eben, wie du sagst, kein Creator oder nur sehr, sehr selten Creator. Nichtsdestotrotz, die Anzahl gefühlt wächst, denn die Anzahl wächst definitiv, weil die Anzahl der Mitglieder wächst ja auch. Von daher ist es ja trotzdem gut zu wissen, was sind denn so die allgemeinen Do's und Don'ts, wenn mein Beitrag auf LinkedIn sichtbarer sein soll. Aber zu Recht nochmal der ganz, ganz wichtige Disclaimer an der Stelle, liebe Hörerinnen und Hörer, das sind keine harten Fakten.
Genau.
Das ist eine Studie mit, ich glaube, über 1 Million Beiträgen als Grundlage dafür. Aber es ist halt in Anführungszeichen, bitte nicht falsch verstehen, nur eine Studie. Das heißt, natürlich gibt es extrem viele Beispiele für Beiträge, die genau das Gegenteil von dem machen, was diese Studie empfiehlt und trotzdem erfolgreich sind. Denn, und das darf man nicht vergessen, es spielt immer noch eine große Portion, auch Glück hier eine Rolle, dass dein Beitrag von den richtigen Menschen zur richtigen Zeit entdeckt wird. So, but without further ado, Richie, was sind denn für dich die wichtigsten, vielleicht überraschendsten Kernelemente aus dem Report? Was habt ihr rausgefunden?
Wir haben in den Vorjahren immer eine recht große Zahl von Beiträgen analysiert, hatten aber in diesem Jahr erstmals eine Kooperation mit AuthorUp, die natürlich auch sehr viele statistische Insights haben. Und wie bei LinkedIn halt üblich, oft halten sich Informationen, die vor 1 oder 2 Jahren noch wahr waren, sehr lange und werden dann sehr lange als Tipps weitergeben. So, ja, von Hashtags bis alles Mögliche. Für mich persönlich die größte Veränderung war, dass...
Ganz kurz noch, für alle, die es nicht kennen, AuthorUp ist ein Tool, ein Add-on für LinkedIn tatsächlich, das dir dabei helfen kann, deine Beiträge zu formatieren, vorzuplanen, zu speichern, auch Analysen zu geben. Das nur als Hintergrund, auch gerne in den Shownotes den Link folgen, AuthorUp, das Tool, sehr, sehr geil.
So, Entschuldige. Von der großartigen Ivana Todorovic, die das wirklich in fantastisch kurzer Zeit mit sehr viel Nutzerinnen-Feedback
entwickelt
hat.
Also ich sage auch schon hier im Podcast gewesen übrigens.
Ja. Ah, sehr cool. Ja, ich bin ein großer Fan von ihr.
Ja, natürlich.
Es ist eine große Zahl, die wir analysiert haben. Und eine Sache ist schon ganz klar. Die Gestaltung von Beiträgen hängt wesentlich mehr vom Typ des Beitrags ab als früher. Solche allgemeinen Gestaltungsregeln, dass man jetzt irgendwie sagt, die und die Beitragslänge funktionieren gut, die hängen jetzt sehr vom Typ des Inhalts ab. Was dahinter steht, meiner Interpretation nach, ist, dass LinkedIn, und das hat zu tun mit dem hohen Teil. Es gibt zum einen den großen Teil, den nicht selber posten, aber es gibt einen auch sehr großen Teil, die lesen den Newsfeed, aber liken und kommentieren nicht. Und wenn ich eine Social-Media-Plattform bin, deren Algorithmus die Social Signals auswertet, dann habe ich ein Problem, wenn so in etwa 70% meiner Nutzerinnen gar keine oder nur sehr sporadische Social Signals abgeben. Und um sozusagen...
Dafür hatte doch LinkedIn auch vor einiger Zeit, das haben sie mal prominent kommuniziert, die Dwell Time, die Aufenthalts- oder Lesedauer für einen Beitrag auch mit in den Algorithmus berücksichtigt.
Und das hat begonnen, dieses Dwell Time, diese Einbeziehung der Dwell Time 2019, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und das ist ein Faktor, der seitdem immer stärker geworden ist. Und wie hat das mit dem Typ des Beitrags zu tun? Der nach wie vor häufigste Beitrag ist Bildtext. Reine Textbeiträge stechen aus dem Feed nicht so raus, also verwendet man meistens ein Bild. Und die Verweildauer bei diesen Beiträgen wird durch einen Text erzeugt. So ein Bild hat man ziemlich schnell gescannt oder gesehen. Und dann beginnt man eben zu lesen, klickt auf Weiterlesen oder eben nicht. Das heißt, bei dieser Art von Beiträgen braucht man relativ lange Texte. An einer Maximallänge von 3000 Zeichen hat sich ja nichts geändert. Aber da ist schon so 1000 Zeichen plus ein guter Anhaltspunkt. Bei Slideshows, die ja nach wie vor sehr gut funktionieren, und Videos ist es ja so, und Fotogalerien auch, ist es ja so, dass der Multimedia-Teil des Postings im Idealfall recht viel Verweildauer erzeugt. Sofern die Zuseherin, der Zuseher das Video entweder bis zum Ende oder möglichst weit schaut oder halt dementsprechend bei der Galerie oder bei der Slideshow möglichst viel durchklickt. Und tatsächlich ist jeder dieser Klicks, beim Video ist es die Zeit, aber bei den Slideshows und bei den Galerien zählen die Klicks. Also es macht einen großen Unterschied, wenn ich jetzt eine Slideshow mit 10 Slides hochlade, ob 80% meiner Nutzer nach der dritten Slide aussteigen oder sich bis zum Ende durchklicken. Mhm. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Änderung.
Das heißt, fassen wir es nochmal kurz zusammen und vielleicht nochmal für die einen oder anderen neuen Hörerinnen und Hörer hier unter uns. Also du hast gesagt, Bild-Text-Beitrag, das ist ja quasi Brot- und Butter-Beiträge auf LinkedIn, ne, kennt ihr auch von Instagram, ihr habt ein Bild, ihr habt einen Text dazu. Da darf der Text gerne länger sein, auch über 1000 Zeichen, hast du gesagt, bis zu 1,2, 1,3.
3000 wäre das Maximum, da ist halt immer die Frage, da kommt da nur ein Faktor dazu. Besonders am Smartphone braucht man sehr gut strukturierte Texte, muss man die bisschen mit der Whitespace-Luftpumpe arbeiten und die aufblasen und wesentlich mehr Leerzeilen reinmachen, als man es normalerweise tun würde. Ich bin da nicht ganz so dogmatisch, aber der Jasmin Alic empfiehlt ja überhaupt nie einen Absatz mit mehr als maximal 3 Zeilen und sehr, sehr viel Whitespace. Und das ist schon auch etwas, was man von der Nutzung ganz deutlich sieht. Je leichter scannbar und erfassbar Text ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass es bis zu Ende gelesen wird. Und das, da muss man ein bisschen abwiegen. Auf der einen Seite, wenn ich die mehr oder weniger vollen 3000 Zeichen nehme und der Text ist so spannend, dass ihn wirklich viele bis zum Ende lesen, großartig. Auf der anderen Seite sind wir natürlich alle bis zum gewissen Grad lesefaul und scannen schnell. Also je länger der Text ist, desto größer auch die Wahrscheinlichkeit, dass ihn manche nicht bis zum Ende lesen. Und das ist auch eine Entwicklung, die sich eigentlich schon abgezeichnet hat in den letzten Jahren. Wenn man sich Tweets anschaut oder Threads-Beiträge oder auch die meisten Instagram-Beiträge, die heben halt einen kleinen Aspekt raus. Für längere Textbeiträge braucht man auf LinkedIn durchaus so etwas wie einen Spannungsbogen.
Ja. Jetzt lasse ich aber nicht gehen, ohne trotzdem zu sagen, 1000 Zeichen bis, wie viel empfiehlst du für Textbildbeiträge?
Ich habe ganz gute Erfahrungen gemacht mit so einem Range von 1000 bis 2000. Wobei ich persönlich sagen muss, ich entscheide es immer beim Schreiben. Letztens habe ich wieder mal einen Beitrag geschrieben, der war dann sozusagen im Texteditor 3200 Zeichen, musste ich dann 200 wegkürzen, aber da bemühe ich mich dann auch nicht, den extra nochmal sozusagen zu verringern vom Umfang her. Ist halt immer die Frage, was man erzählen möchte.
Und dann hast du, das Zweite, was du gesagt hast, war für andere Formate, du hast gesagt, Galerien und Slideshows, vielleicht auch hier nochmal, um alle abzuholen. Galerien sind immer mehrere Bilder, wenn man sie gleichzeitig hochlädt, also Fotos, JPEGs, PNGs. Und eine Slideshow, dafür hat sich immer noch nicht so richtig der Begriff, glaube ich, fixiert. Es ist ein PDF-Dokument eigentlich oder auch einfach nur Dokument, wie es LinkedIn nennt. Das ist so eine Art, oder auch Karussell nennen wir es manchmal, was man wirklich so durchsliden, durchwischen kann. Besteht aus mehreren Seiten innerhalb eines PDF-Dokumentes. Und da sagst du, Fokus definitiv auf das multimediale Element legen und weniger Text dafür.
Ja, ganz genau. Man kann es vielleicht ein bisschen vergleichen mit YouTube, für die ist ja auch schon seit Jahren das Hauptqualitätskriterium nicht mehr, wie viele Leute liken ein Video oder geben einen Daumen runter, was ja auf YouTube noch geht, aber nicht mehr öffentlich angezeigt wird, sondern wie viele von den Leuten, die beginnen, ein Video zu schauen, schauen es dann bis zum Ende oder schauen es möglichst weit. Das ist natürlich ein sehr naheliegender Faktor. Das ist auch bis zum gewissen Grad ganz guter Schutz vor Manipulation durch Engagement-Bots oder sozusagen Interaktion, die in großem Stil über WhatsApp-Chats beispielsweise erzeugt wird, weil auf Like klickt man schnell mal, aber sich das ganze Ding anzuschauen, schwieriger.
Ja, auf jeden Fall. Richie, wie ist das mit nur Textbeiträgen? Das ist so ein bisschen mein geheimes Lieblingsformat tatsächlich, einfach mal ganz dreist gar kein Bild reinzusetzen. Ich mag ja textbasierte Kommunikation sehr, sehr gerne. Wie ist es da? Wie wird das gemocht vom Algorithmus und wie lang sollte so ein Beitrag sein?
Da gibt es ziemlich unterschiedliche Meinungen dazu. Ich glaube, dass es gar nicht so viel Unterschied macht, wobei ein Faktor, den man bedenken muss, LinkedIn kennt natürlich auch unsere Nutzungsgewohnheiten, sage ich mal. Wenn wir häufig durch Dokumente klicken oder uns Videos anschauen, ist auch die Chance größer, dass uns dieser Beitragstyp angezeigt wird. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, ich merke zwischen im Durchschnitt, wenn ich alle Beiträge hernehme, funktionieren bei mir Beiträge mit einem Visual etwas besser, sofern ich mir dabei Mühe gegeben habe und es nicht einfach mit einem fantasielosen Einzeilen-Prompt von ChatGPT erzeugt worden ist.
Das machst du ja. Also wer dem Richie folgt, der weiß, dass er da Dinger hinzaubert mit, weiß ich, Midjourney oder ChatGPT, die sind ja schon sehr, sehr, sehr beachtlich. Also großen Respekt an der Stelle.
Oh, danke. Ja, wie gesagt, das habe ich ganz schnell gemerkt. Zum Beispiel ChatGPT, man braucht ja oft Text auf Bilder. Das funktioniert nicht. Und ich sehe das oft, dass jemand ChatGPT ein durchaus brauchbares Bild mit einem Kalender zum Beispiel entwerfen lässt und da steht dann oben Scheduling. Zum Beispiel. Und ich denke, das ist nicht cool. Ja. Und ich habe mir dann relativ schnell angewöhnt, quasi grundsätzlich ohne Text zu arbeiten und die Bilder dann nochmal mit dem Photoshop anzupassen oder nachzubearbeiten. Oder ich generiere überhaupt nur einzelne Bildelemente und setze die dann sozusagen in Montagen rein. Und das funktioniert für mich wesentlich schneller, wenn ich denke, letztens habe ich braucht da Icon von einem Bernhardiner, was ich da früher rumgesucht habe auf Bilddatenbanken. So etwas geht wirklich super easy mit einem Prompt.
Ja, jetzt setzt du auch zunehmend auf ein Format, vor dem ich ein bisschen immer Respekt habe, auch wenn ich aus der Filmbranche komme, aber du setzt immer mehr Videos ein und viele fragen sich, ist das jetzt der Beginn von dieser Instagram-Realisierung von des LinkedIn-Newsfeeds? Wie ist da der Stand?
Ich glaube überhaupt nicht. Ich bin nicht sehr happy mit der Art und Weise nach wie vor, wie LinkedIn-Videos technisch implementiert. Ziemlich katastrophal finde ich den Umgang mit Subtitles. Man kann zwar die SRTs hochladen, aber nicht einmal die Größe anpassen. Das geht eigentlich ein bisschen am Sinn von SRTs vorbei. Es gibt keine Möglichkeit, Videos mehrsprachig zu hinterlegen. Da müsste es mehrfach posten. Und ja, es ist ein sehr starkes Format, vor allem in zweierlei Hinsicht. Zum einen im Zusammenhang mit Personal Branding. Man kann natürlich ein relativ vergleichsweise kompletteres Bild einer Person liefern. Und ich glaube, ein Faktor, der für mich da sehr stark zählt, wenn man ein, zwei, dreimal ein Video gesehen hat, wo jemand spricht, und man liest dann in weiterer Folge Textbeiträge, dann hört man die Person sozusagen in seinem Kopf sprechen. Das ist ein sehr starker Effekt, der oft geschätzt wird. Und das Zweite, was ich eigentlich nur spannender finde, bis ich weg von den Talking Heads, komplexe Produkte oder auch Zusammenhänge zu visualisieren und herzuzeigen, das sind halt dann schnell Videos, die nicht so einfach zu produzieren sind. Und ich finde zum Beispiel auf Instagram oder TikTok, weil bei YouTube ist man, ich glaube, bis 10.000 Follower oder so, ist man ja begrenzt auf die eine Minute mit den YouTube-Shorts. Auf TikTok und Instagram kann man durchaus längere Videos machen. Und ich hätte nicht bemerkt, dass es einen Einfluss hat, ob jetzt ein Video 2,5 Minuten dauert oder eine Minute auf Instagram und TikTok. Auf LinkedIn spielt die Länge eine sehr, sehr große Rolle. Also alles über 1 Minute 20, wirklich schwierig. Und das macht es natürlich auch nicht einfach, sozusagen komplexe Zusammenhänge unbedingt einfach zu erklären. Da braucht man schon, muss man sich schon Zeit nehmen, weil das Video drehen und schneiden weniger Aufwand, dass man überlegt, wie kann ich ein Storyboard entwerfen und wie kann das Ganze auch, weil letztendlich läuft es auch wieder auf den Spannungsbogen raus. Es gibt natürlich sehr viele Parallelen zu YouTube, sowohl zu den Shorts als auch zu den normalen Videos. Klar, wenn man wissen will, wie man gute Videos macht, dann muss man Mr. Beast schauen. Führt kein Weg dran vorbei. Und egal.
Wenn man gute Thumbnails machen
gute
muss.
Gute Thumbnails. Ja. Seit ich meine Thumbnails so ein bisschen auf Mr. Beast mache, auf LinkedIn, hat sich die Video-View-Rate schlichtweg verdoppelt.
Ja, für mich. Also ganz kurz zur Erklärung, liebe Leute, für alle, die jetzt gerade ausgestiegen sind, wir holen euch ab, kein Problem. Also eine SRT-Datei, von der Richie gerade gesprochen hat, da stecken die Untertitel drin und die Timestamps, die Timecodes, damit das Video quasi weiß, wann welcher Text eingeblendet werden soll. Und bei LinkedIn kannst du diese Untertitel als eine gesonderte Textdatei, nämlich im Format .srt, hochladen, damit dieser Abgleich mit dem Video stattfindet. Und das andere, worüber wir gerade abgenötet haben, war Mr. Beast, der, falls du ihn nicht kennen solltest, willkommen zu LinkedIn, zu YouTube in dem Fall, ist mit Abstand der erfolgreichste YouTuber aller Zeiten. Er hat sein Unternehmen wird auf 4 Milliarden mittlerweile bewertet. Er hat über 500 Millionen Views auf manchen Videos, die allerdings nur 15, 16 Minuten in der Regel lang sind.
Ja, genau.
Und Fantas, und, also und was ich neulich noch gehört habe, er steckt unfassbar viel Geld. Ich rede ja von fünfstelligen Beträgen, glaube ich, in die Entwicklung seiner Thumbnails, also der kleinen Vorschaubilder, die du siehst auf YouTube, wenn du ein Video auswählen möchtest. Denn genau was Richie gerade gesagt hat, es ist unfassbar wichtig, dass die Menschen sofort verstehen, worum geht es eigentlich in dem Video. Und da spielt eben dieser Thumbnail, dieses Vorschaubildchen eine extrem große Rolle.
Ich habe letztens eine Anzeige gesehen von einem österreichischen Fernsehsender auf LinkedIn. Und wir wissen ja beide, dass die Werbung jetzt nicht gerade billigste im Internet ist dort. Die haben einen Clip, der mit einer Weißblende beginnt. Das heißt, erster Screen ist weiß und dann kommt das Bild so langsam raus. Überhaupt kein Business-Thema, sondern es ging um Fußball. Ich habe keine Ahnung von Fußball, EM, WM, whatever, was es halt gibt in Fußball. Die haben kein Thumbnail hochgeladen. Jetzt scrolle ich da drüber und wenn LinkedIn-Nutzerinnen können sich aussuchen, ob Videos auf Autoplay ohne Ton laufen oder ob ich klicke und das Video dann mit Ton beginnt. Das ist so 50-50 verteilt. Mhm. Und für die, die das nicht auf Autoplay gestellt haben, die sehen da einen Whitespace beim Vorbeiscrollen.
Ein weißes Bild. Geil. Mhm.
Und ich hab's dann. Ich
hab's, fällt aber vielleicht auch auf.
Ich habe einen Screenshot gemacht und das als Kommentar drunter gepostet beim Video. Aber offenbar gibt es da niemanden, der die Kampagnen sehr penibel monitort.
Ah, schön. Grüße gehen raus an diesen Werbetreibenden. Nächstes Mal mit Thumbnail denken. Was mich auch noch überrascht hat, Richie, bei dem Algorithmus-Report, der übrigens geschmeidige 125 Seiten hat mittlerweile.
Der ist umfangreich geworden, ja.
Und den Link kriegst du natürlich in den Shownotes auch, also direkt von Richard. Grüße gehen raus. Was mich überrascht hat, war, dass das zweit reichweitenstärkste Format im Schnitt nach diesen genannten Slideshows beziehungsweise PDF-Dokumenten beziehungsweise Karussells, das zweitbeste Format, wenn man so möchte, sind Umfragen. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Umfragen, was ja auch ganz wenig Leute hierzulande zumindest machen. Was ich immer schade finde, denn ich denke, man braucht nicht mehr die richtige Antwort, man kann nochmal eine gute Frage stellen. Richie, wie kann ich Umfragen am besten einsetzen? Wann macht das Sinn?
Umfragen haben mehrere Stärken. Ich glaube, bei den Leistungsdaten unter Anführungszeichen bei der Visibility muss man darauf Acht geben, dass die Werte ein wenig verzerrt sind, weil Umfragen haben ja das Spezifikum, sobald jemand teilnimmt und die Umfrage endet, gibt es dann noch einmal eine Notification, Umfrage ist jetzt abgelaufen und da klicken dann viele nochmal drauf, um sich die Ergebnisse anzuschauen. Das heißt, da kriegt man dadurch schon eine ganze Menge mehr Zugriffe. Und die zweite große Stärke von Umfragen ist, dass sie sehr interessant sein zur Lead-Generierung, weil das ist ja das einzige Format, wo man als Autor der Umfrage die volle Personenliste sieht und auch sieht, wie die einzelnen Personen abgestimmt haben. Ich sehe in erster Linie zwei Anwendungsfälle für Umfragen. Das eine ist eben zur Reichweitenmaximierung und mir ist Reichweite grundsätzlich ziemlich egal. Aber was technisch dahinter steht, wenn ich zwischendurch mal einen Beitrag habe, der größere Reichweite hat als meine normalen Beiträge, dann inkludiert das automatisch, dass Personen, die meine Inhalte nicht sehen, das dann auch zu Gesicht bekommen. Und wenn die dann reagieren oder vielleicht sogar abstimmen, dann eröffnet man das wieder eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass die beim nächsten Mal auch wieder was anderes sehen. Das hat schon einen gewissen Charme. Mhm. Da funktionieren natürlich provokante Fragen ganz gut. Ich habe ein paar Beispiele gesehen, so das ist schon Jahre her, offen klar oder ziemlich am Anfang von den Umfragen, was ist das beste Mobilbetriebssystem? Android, BlackBerry, Windows Mobile, natürlich. Aus. Da kannst du dir vorstellen, da hat es natürlich eine Menge Kommentare gegeben. sowas geht ganz gut rein.
Klassiker. Ja.
Und die zweite Art von Umfragen, da geht es jetzt gar nicht so um die Reichweite, sondern mehr um die Lead-Generierung. Da kann man halt, und das funktioniert ja gut, wenn man sowieso schon irgendein Produkt hat, man hat zum Beispiel einen Kurs aufgenommen, einen Online-Kurs über die Bildgenerierung mit Midjourney. Man macht eine Umfrage, welches Bildgenerierungs-AI-Tool verwendest du, Midjourney, DALL-E, noch ein paar. Und im Nachgang schreibe ich halt dann die Leute an, die gesagt haben, wenn mein Kurs ein Midjourney-Kurs ist, schreibe ich halt die an und sage, ich hätte da was. Die zwei Anwendungsfälle sind sehr spannend bei Umfragen. Und ist ganz interessant, weil visuell sind Umfragen jetzt nicht viel sexier als Textpostings. Die schauen immer gleich aus. Es gibt keine Gestaltungsmöglichkeit. Die Umfrage ist halt, wie sie ist. Die Antwortmöglichkeiten müssen relativ kurz sein. Aber ich glaube, das spricht einfach unseren immanenten Wunsch an, unsere Meinung zu äußern. Und zwar in einer Art und Weise, die sehr schnell geht. Ein Like ist sozusagen Ursprung zum Beitrag. Für eine von zwei, drei oder vier Alternativen abzustimmen. Es ist etwas mehr Meinungsabgabe. Es erspart mir aber den Aufwand, mir jetzt extra einen Kommentar ausdenken zu müssen. Also ich glaube, dass das auch ein Grund ist, warum das Format einfach gut funktioniert.
Ja. Sehr schön. Jetzt haben wir über Formate gesprochen. Ich habe noch zwei wichtige Fragen für dich an den Report. Frage Nummer eins. Wann soll ich am besten veröffentlichen?
Ganz klar. Wir sprechen jetzt immer von der Zeitzone des größten Teils des Netzwerks. Wenn ihr ein komplett gemischtes Netzwerk habt, die auf der ganzen Welt verteilt sind, ist es vollkommen egal, wenn sich das wirklich gleich verteilt. Weil dann kann es jetzt zu keiner günstigen Zeit machen. Dann würde ich empfehlen, immer zu fixen Zeiten zu posten. Menschen sind Gewohnheitstiere. Wenn man vorwiegend in einer Zeitzone aktiv ist, dann ist ganz klar die beste Zeit früh am Morgen. Auf jeden Fall. Das ist glaube ich, eines der eindeutigsten Ergebnisse der Auswertung. Und das hat sicherlich auch mit den generellen Nutzungspattern von LinkedIn zu tun. Die haben die Seite hat.
Das heißt, die Leute schauen LinkedIn, wenn sie auf Commute sind, in der U-Bahn sitzen, auf dem Weg zur Arbeit, als sie den Rechner hochfahren oder ähnliches.
Ja, also wie ist es bei dir? Wenn ich in der Früh den Rechner aufdrehe, das Erste, wo ich reinschaue, ist die LinkedIn-Inbox und dann E-Mail. Ich glaube, bei den meisten ist es umgekehrt, aber wenn man LinkedIn ambitioniert nutzt, dann ist ja schon klar, das Ganze, alle schauen auf Impressions und Engagement Rate und so. Mich interessiert ungleich mehr, was sich in meiner Inbox tut. Wie gesagt, ich bin in erster Linie daran interessiert, passende Kundinnen zu finden. Und da ist halt die Content-Strategie, ich nenne sie mal ganz gern, ein trojanisches Pferd. Wir wollen alle Werbung für unsere Services machen auf LinkedIn, aber niemand will Werbung lesen. Also muss man die Werbung in quasi nützliche Formate verpacken. Deshalb trojanisches Pferd. Aber letztendlich das Ergebnis, das dabei rauskommen soll, ist ja, dass es zu One-to-One-Kontakten kommt. Die können auf unterschiedlichem Weg zustande kommen. Kann ein Telefonat sein oder was auch immer. Aber Direct Messages sind in dem Kontext natürlich ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, das ist einfach für viele Computer einschalten, E-Mail lesen, mal schauen, was sich auf LinkedIn tut, Inbox vielleicht kurz in Newsfeed reinschauen. Das passiert einfach am Vormittag in einem höheren Ausmaß als am Nachmittag. Und da steckt auch ein Faktor dahinter, den viele nicht verstehen. Social Media hat ja immer diesen Bubble-Effekt, der oft zitiert wird. Wenn ich jetzt dreimal hintereinander einen Beitrag von dir kommentiere, steigt die Wahrscheinlichkeit immens, dass ich den vierten Beitrag auch wieder sehe. Das ist grundsätzlich ja nicht unrichtig. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass der LinkedIn-Algorithmus immer relativ schnell rausfinden möchte, wie attraktiv ein Beitrag ist, konkret in den ersten 60 Minuten. Und in diesen ersten 60 Minuten nimmt der Algorithmus ein Sample, einen Teil deiner Connections, Follower, es sind mehr Connections als Follower, und wirft denen deinen Beitrag vor die Nase und schaut dann, wie reagieren die oder beziehungsweise, wie wir vorher gesagt haben, Dwelltime, wie lesen die denn bis zu Ende, schauen die sich das Video an und so weiter. Und die erste Voraussetzung, dass das jemand sieht in diesen 60 Minuten, ist, dass er online ist. Wenn man sehr große Netzwerke hat und sehr viele Kontakte, so wie wir, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich hoch. Wenn 10% online sein, dann wird LinkedIn grundsätzlich die Leute raussuchen, die in der Vergangenheit schon demonstriert haben, dass sie sich für unsere Inhalte interessieren. Wenn man kleinere Netzwerke hat.
Quasi Superfans.
Ja, genau, die Superfans. Wenn man kleinere Netzwerke hat, sind natürlich prinzipbedingt weniger Leute online. Und die werden mehr Leute dabei haben, die vielleicht nicht unbedingt so viel Interesse an einem Thema haben. Also kurz gesagt, je mehr Prozent von meinem Netzwerk gerade online sind, wenn ich poste, desto besser für die Verbreitung. Desto größer die Chance, dass es auch tatsächlich die interessierten Personen sind.
Wie sieht das aus mit dem Wochenende? Denn dann habe ich natürlich weniger Menschen in meinem Netzwerk, die auf LinkedIn aktiv sind, weil die meisten das nutzen während der Arbeitswoche. Auf der anderen Seite habe ich auch weniger Wettbewerb, weil insbesondere weniger Company-Pages am Wochenende posten. Empfehlung oder keine?
Unbedingte Empfehlung. Man hat mehr, weniger Wettbewerb als weniger Personen online. Wichtig ist auch nur zu wissen, da gibt es eine ganz interessante Schere. Jetzt in den letzten Jahren haben wir ja gesehen, die mobile Nutzung nimmt sehr stark zu. Grundsätzlich konsumieren auch in Deutschland, Österreich mittlerweile mehr Personen LinkedIn-Inhalte am Smartphone als am Desktop. Die wenigen Prozent, die posten, machen das aber fast durch die Bank am Desktop. Er schreibt schon gerne ein LinkedIn-Status-Update am Smartphone, der nach 2000 geboren worden ist. Selbst von denen waren es viele nicht.
Danke, danke, Richie, für diese
Anmerkung. Jedes Mal eine Überwindung. am Wochenende.
Das sind auch Menschen, die dann vermutlich Sprachnachrichten per LinkedIn schicken, was
Ja,
ich auch nicht wusste, dass das geht bis vor kurzem, was ich überhaupt nicht
ich
begrüße.
hätte es gerne hier
Schreib mir
vorne.
gerne eine Nachricht, lieber Hörer, aber schreib mir eine Nachricht und keine Sprachnachricht.
Und der Grund ist ganz einfach, dass wir alle ungeduldig sind und ich finde, das ist ein unglaublicher Affront. Ich muss die Nachricht anhören, man kann es nicht einmal beschleunigt abspielen oder so. Das ist furchtbar. Ja, leider bin ich ja überhaupt kein Fan. Ja, und am Wochenende ist es aber tatsächlich so, dass fast alle, mag übertrieben sein, aber der überwiegende Großteil, die da reinschauen, machen das am Smartphone. Das heißt, am Wochenende ist eigentlich die Zeit für so kurze, snackable Inhalte, Inspiration, nicht unbedingt für die Hardcore-Fachpostings.
Ja. Also über diese Podcast-Interviews, das Transkript davon, nichts Gutes für das
Na,
Wochenende
na,
vermutlich.
mehr so
Zu
ein
detailliert.
lustiger Spruch aus dem Interview, vielleicht mit einem schrägen Bild.
Prima. Ja, dann arbeiten wir noch an den lustigen
Ja.
Sprüchen. Noch eine letzte Frage zum Algorithmus. Und wir kriegen diese Frage häufig gestellt bei den Corporate Influencer-Programmen, die wir begleiten dürfen. Die Frage nach der eigenen Bubble. Denn gerade wenn ich anfange, auf LinkedIn aktiv zu sein, habe ich eher noch ein überschaubares Netzwerk von maximal 500 Leuten. Jetzt ist das so, dass wenn ich in einem mit meinen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen Gas geben möchte auf LinkedIn innerhalb eines Corporate Influencer Programms, logischerweise, wenn jemand einen Beitrag veröffentlicht, erstmal die Superfans, die meine Kollegen sind. Und ich von diesen Menschen hoffentlich Likes und Kommentare bekomme, weil ich ja gelernt habe, okay, Likes und Kommentare bringen das Ding, die Kugel ins Rollen. Aber wie komme ich denn raus aus dieser Bubble, Richie, von der du auch gerade gesprochen hast? Wie kann ich es denn schaffen, von nicht nur meinen Superfans zu bleiben, sondern auch wirklich, dass mein Beitrag von Menschen innerhalb meiner Branche gesehen wird?
Das hängt tatsächlich dann sehr stark von einer zweiten Dimension ab, nämlich wie alle Beteiligten ihre Netzwerke aufgebaut haben. Die Verbreitung auf LinkedIn basiert ja in erster Linie darüber, dass Personen reagieren und diese Reaktion dann dazu führt, dass manche ihrer Kontakte den Beitrag sehen. Das heißt auch, wenn jetzt hypothetisch in einem Unternehmen 10 Corporate Influencer mehr oder weniger alle mit sehr ähnlichen oder den gleichen Leuten vernetzt sind, dann wird das viel schlechter funktionieren. Ich denke aber, dass das tatsächlich, das machen, sehe ich zumindest nur bei relativ wenigen Unternehmen, dass gerade im Kontext von Corporate Influencer-Programmen die Werbung, bei der man Beiträge von Mitarbeitern anstatt von der Seite bewirbt, eine sehr, sehr interessante Methode ist, um eben genau über diese Bubble rauszukommen. Also
Sag
diese
mal, wie mache ich
Thought
das
Leader-Ads.
genau?
Naja, du
Ja.
definierst zuerst einmal dein ICP, also deine Ideal Client Persona. Postest deine Beiträge und du kommst darauf an, wie häufig man postet. Die wird dann mal schauen, so 1 bis 2 Wochen später, welche Beiträge am besten funktioniert haben. Dann eine Kampagne aufsetzen. Man kann ja in einer Thought Leader Kampagne mehrere Beiträge unterschiedlicher Personen bewerben und die sozusagen in einem ersten Schritt mal kalt, wenn du so willst, an ICPs auszuspielen und dann zu schauen, dass man möglichst, und das hängt davon ab, wie groß die Nische ist, möglichst innerhalb von 90 Tagen oder besser noch weniger, mindestens die 300 notwendigen Personen zum Retargeting beisammen hat und dann mit denen weiter was macht. Aber das Bubble-Problem, das ist tatsächlich, das wird umso evidenter, wenn ich jetzt ein Corporate Influencer-Programm habe und am Anfang, wenn die Kollegen reagieren, wird es auch noch mehr außerhalb des eigenen Netzwerks angezeigt. Wenn es immer die gleichen Kolleginnen sind, die reagieren, dann lässt dieser Effekt sehr stark nach, weil der Algorithmus erkennt ja ganz gut wiederholende Interaktionsmuster.
Ja. Aber ich habe da nicht diese Gefahr, dass LinkedIn denkt, wo, das ist ein Engagement-Port, das ist irgendwas Irreguläres.
Na, überhaupt nicht. Es ist eigentlich ein ganz typisches Muster in ganz vielen Unternehmen. Ich sehe es auch bei sehr vielen CEOs, die sehr erfolgreich sind. Man kann sich ja auch als Externer die Chronologie der Likes anschauen. Und da sieht man schon sehr deutlich, dass sozusagen initial viele Likes aus dem Unternehmen dann schon auch zu recht großer Verbreitung insgesamt führen. Aber das ist, glaube ich, tatsächlich Kern und Wesen eines Influencer-Programms. Ich sage manchmal ganz gern boshaft, die Grenzen zwischen Engagement-Bot und Influencer-Programm sind fließend. Ich würde sogar so weit gehen.
Reden jetzt nicht über den aktuellen Fall bei den
Ja, nein,
Leuten,
nein,
die da das
über
eine
den
Rolle
reden wir
spielen.
gar
Aber ich
nicht.
finde, schöner Vergleich, ja.
Gewesen. Aber na, was mir, okay, reden wir kurz über den Fall. Du hast das Fass jetzt aufgemacht. Ich mach's noch ganz einen Spalt weit auf. Ich möchte nichts zu dem Fall sagen. Was mich wirklich schockiert hat, aber was auch sehr aufschlag aufschlussreich war, wie manche Personen darauf reagiert haben. So quasi, wie kann man das bloß machen? Wie kann
das
man,
fand ich.
wie kann man bloß darüber reden? Man ruiniert da das Leben einer Person. Da habe ich mir, Alter, okay, also eure ethische Einstellung ist, man sollte, wenn jemand erfolgreich oder bis zu einem gewissen Grad erfolgreich manipuliert, dann sollte man gefälligst den Mund halten und den machen lassen, weil sonst könnte man ihm oder ihr schaden. Das wäre eine wirklich katastrophale Einstellung, wenn man bei anderen Business-Kontexten auch so denken würde. Ja, aber das hat man sehr deutlich gezeigt. Ehrlich gesagt, für meine persönliche Konsequenz war, dass ich eine ganze Menge Kontakte aus dem Netzwerk entfernt habe, nach ihren Kommentaren zu dem Deloitte-Fall.
Ja. Es ist, wie du sagst, Richie, ich finde die Sache per se eigentlich auch so, war aber so ein ehrliches Schulterzucken, so ein, interessant. Die Reaktion darauf von beiden Seiten, wie emotional die teilweise auch war, das hat mich sehr, sehr überrascht. Teilweise auch, wie du sagst, erschreckt, dass das Thema so aufgebauscht worden ist.
Ja, und vielleicht.
Denn wer schon länger im Internet, auf Social Media unterwegs ist, der konnte auch über zwei und zwei zusammenrechnen,
ja.
Was da teilweise passiert. Und ich glaube, ein Teil des Grundes, warum es so aufgebauscht worden ist, warum es diese emotionalen Reaktionen gegeben hat, war halt eben auch, dass sie vielleicht nicht die Einzige ist, die da sich solche Methoden bedient.
Garantiert nicht. Wie gesagt, ist ja nicht so, dass ich Überblick über gesamt LinkedIn Deutschland habe. Meines Kenntnisstandes, also sie ist sicher nicht die Einzige, aber bisher die Einzige, die es in dem Ausmaß und noch dazu als explizite Fulltime-Corporate-Influencerin gemacht hat. Aber wie gesagt, das war von den alten Marketing-Hasen, da haben auch viele gesagt, ja, ist nichts Neues, dass auf Social Media manipuliert wird. LinkedIn soll da bessere Schutzmechanismen einführen. Aber natürlich führt das ganze System bis zu einem gewissen Grad ad absurdum. Instagram hat ja jahrelang gekämpft gegen solche Bot-Strukturen. Ja. Und die andere Sache ist natürlich auch die Qualität. Wir haben jetzt schon viel über Inhalte gesprochen, formale Kriterien, aber die Qualität der Inhalte. Ja. Ich habe mir dann ein paar von den Beiträgen angeschaut. Ich habe nicht die Zeit gehabt, jetzt da genauere Analysen zu machen zu den Interaktionsmustern. Da verlasse ich mich schon auf die Leute, die sich da gut auskennen. Aber ich meine, ernsthaft, die Inhalte, das ist ja ein Schlag ins Gesicht zu allem, was wir eigentlich in unseren Workshops erzählen. Könnte man sagen, dann nimm da ein paar Dalai Lama-Sprüche, ein paar halblustige Memes, von denen ich die meisten gefühlt vor 20 Jahren auf MySpace gesehen habe. Und dann läuft das schon. Und ich finde, das ist auch der völlig falsche Ansatz. Das Argument ist ein paar Mal aufgetaucht. Ja, sie ist halt eine blonde, attraktive Frau. Sowas funktioniert auf LinkedIn besser. Das stimmt überhaupt nicht. Also, wenn man attraktiv ist und die ganze Zeit nur 50 Mal wieder gekauten alten Stuff veröffentlicht, wird das im Normalfall nicht ausreichen. Also, da muss schon mehr passiert sein. Und ich finde, klar, der D3N-Artikel, den finde ich großartig. Die Recherche habe ich super gefunden. Und das, was der Sascha Baldenberg dann im Nachgang als Resümee geschrieben hat,
ja,
ich finde, das ist ein großartiger.
Klassischer Blogbeitrag.
Ja. Aber gut, der weiß ja auch, wovon er spricht. Ja. Das ist keine Frage.
Ja. Auch hier wieder die Links zu dem T3N-Artikel von Andreas Weg, der da in leitender Funktion war, unterstützt von Britta Behrens, Selma Kujas, Klaus Eck. Schicken wir dir in die Shownotes, kannst du nochmal alles nachlesen. Auch der eben genannte Blogartikel von Sascha Pallenberg. Wirklich sehr, sehr schön zu lesen. Ein bisschen, ich will nicht sagen ein Rant, aber so eine allgemeine Kritik an der State of the Art of Social Media im Allgemeinen. Sehr, sehr erheiternd, auffällend, inspirierend fand ich. Und mit diesen Worten machen wir auch die Tür zu diesem kleinen Kapitel wieder zu, denn es hat für viel Aufsehen gesorgt, aber ganz ehrlich, mehr in diesem 1%-Bubble da und den Rest der LinkedIn-Nutzer hat es nicht weiter, glaube ich, beeindruckt.
Ja.
Goodie. Richie, gibt es noch zum Algorithmus eine letzte Sache, die dich entweder überrascht hat an Ergebnissen oder die du jetzt in jedem deiner Workshops und Vorträge auf jeden Fall erwähnen möchtest?
Es ist, abgesehen von der Gestaltung der Beiträge, ist es auch interessant, dass es doch sehr deutliche Unterschiede gibt, was auf Pages gut funktioniert, was auf persönlichen Profilen gut funktioniert. Aber ich glaube, die größte, jetzt weniger Überraschung, aber eine Erfahrung, die sehr viele machen, wo ich mit vielen Kollegen schon drüber diskutiert, und jeder sagt, ja, das ist mir auch aufgefallen, die direkte Korrelation von Engagementrate und Reichweite gibt es in der Form nicht mehr. Das hat, wie gesagt, zum einen mit der Verweildauer zu tun, aber ich glaube, dass LinkedIn ihre Mission eben nicht mehr als x% der Leute zu Top-Creatern zu machen, sondern quasi eben fachrelevante Inhalte zu den richtigen Personen zu bringen, recht ernst nimmt. Und mir scheint schon, dass das Ganze mehr in die Richtung geht. Da gehören auch die Suggested Postings dazu, die jetzt in Kürze auftauchen sollen. Das passt da ganz gut dazu, finde ich.
Ja. Wird also spannend sein, weiter zu verfolgen, wie LinkedIn da vorgeht, um uns den höchsten Lesegenuss zu präsentieren. Das heißt natürlich auch, LinkedIn hat vor allem Interesse daran, dass wir möglichst oft und möglichst lange auf der Plattform aktiv sind, wie jeder andere Social Media Plattform.
Wir sind da ja ganz anders drauf. Ich meine, wie viele von unseren Beiträgen könnte man nach einem Jahr noch verwenden? Eine Minderheit. Bei uns beiden, die, wenn man jetzt drüber schreibt, wie macht man gute Copy, ja, da ändert sich in einem Jahr nicht viel. Wenn man irgendein Feature vorstellt von LinkedIn, das brauchst du ein Jahr später nicht mehr posten. Aber wir bewegen uns da halt in einem sehr dynamischen Bereich. Wenn mein Thema irgendwas, zum Beispiel, keine Ahnung, Kommunikation für Metallbaubetriebe ist und ich da ein Tutorial schreibe, wie man seine Homepage SEO optimiert, nur jetzt als Hausnummer, dann wird es im Normalfall in einem Jahr vielleicht das ein oder andere Update brauchen, aber noch sehr aktuell sein. Und das ist ja tatsächlich jetzt ein großes Defizit von LinkedIn, dass grundsätzlich noch spannende Inhalte ein Jahr später kaum mehr auffindbar sind.
Ja. Ja, und die einzigen Inhalte, die das Potenzial hätten, nämlich die Artikel, werden vom Algorithmus so abgestraft, dass sie eigentlich ganz wenig sichtbar sind und ich muss sie schon bei mir in den Fokus rücken, also wirklich anpinnen an mein Profil, damit sie noch öffentlich sichtbar werden.
Und das finde ich aber auch sehr, sehr spannend. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ist noch nicht bei allen Profilen ausgerollt. LinkedIn verhindert jetzt hier dieses sogenannte X-Raying. Sehr viele Recruiter oder konkreter Headhunter haben sich ja in der Vergangenheit die Kosten für einen Recruiter-Zugang erspart und stattdessen Google benutzt. Man kann mit site://linkedin.com und bestimmten Keywords konnte man ja ganz gut Lebensläufe scannen und dann die Personen kontaktieren. In dem neuen Public Profile View ist der komplette Lebenslauf exkludiert. Der Slogan ist nicht sichtbar. Wobei sehr vielen, das ist wirklich überrascht, wobei sehr vielen ja auch der Jobtitel drinnen steht. Null aktuelle Inhalte, außer Artikel und Newsletter, die bei LinkedIn ja auch als Artikel zählen, und Collaborative Article-Beiträge. Plus die ganzen.
Die braucht ja keiner.
Ich hab in meinen Trainings immer gesagt, bei der Profiloptimierung, es gibt diese ganzen, ich nenne sie immer gern Kraut- und Drüben-Abschnitte, Organisationen, Projekte, Publikationen. Mein Ansatz dazu war immer, wenn etwas wirklich wichtig ist, dann gib's lieber in die Feature-Box. Manche Sachen waren auch dupliziert, wozu brauche ich Freiwilligentätigkeit und Organisationen. Aber es sind genau diese sekundären, nicht besonders wichtigen Profilabschnitte, die jetzt alle in voller Länge am öffentlichen Profil sichtbar sind. Und was auch noch wenige bemerkt, ich meine, ich war SEO-Vergangenheit, mir interessiert das ja und die Google da immer rum und verwende ein paar Tools. Das ist ziemlich neu. Dass LinkedIn-Profile stark indexiert sind in Google, hat sich rumgesprochen. Also bei der Namensuche, die im Normalfall zuerst auftauchen. Aber es tauchen jetzt auch Profile und teilweise auch Artikel auf bei Nicht-Namenssuchen. Also bei einer Suche wie Social Selling, Best Practices, kommen LinkedIn-Profile und Artikel auf LinkedIn. Und das ist vielleicht ein bisschen Aufwertung, aber wie gesagt, ich habe gerade wirklich den Eindruck, dass momentan mehr als je zuvor alle total fokussiert sein auf, wie kann ich meine Impressions hochtreiben. Aber das ist ziemlich sicher nicht der wichtigste KPI.
Ja, jetzt hast du ganz viele kleine Türen aufgemacht. Ich gebe jetzt Mühe, da nicht durchzugehen. Aber super, super spannendes Feld und man sieht einfach, wie es sich weiterentwickelt. Eine Sache hast du noch erwähnt, Thema Thought Leader Ads, das werden wir jetzt hier nicht im Detail besprechen. Das haben wir aber schon im Detail besprochen in Folge 104 mit dem Alexander zusammen. Also, lieber Hörer, wenn dich das Thema Thought Leader Ads interessiert, gerne nochmal diese Episode anhören. Auch der Link dazu in den Shownotes. Ja, und was die Profiloptimierung angeht oder Optimierungen an die Änderungen des Profils, das werden wir uns auch nochmal im Detail angucken, was da, sobald die Änderungen jetzt durch sind, wir erleben jetzt, Richie und ich haben gerade drüber gesprochen, haben sehen gerade, dass die Hashtags verschwunden sind aus unseren Profilen. Ich glaube, Mitte, Ende März wird es soweit sein, dass alle angekündigten Änderungen erstmal durch sind, gerade für den Creator-Modus. Und dann machen wir nochmal einmal Tabula Rasa und schauen mal an, wie das Profil dann aussehen kann. Jetzt. Bevor wir jetzt gleich über den Sales Navigator noch sprechen, ein fantastisches Tool, das viel zu teuer ist, noch eine Bitte. Wenn dir diese Folge gefällt, dann lass uns gerne mal 5 Sterne da auf Spotify, auf Apple. Und lass uns ein Abo da, damit du keine der kommenden Episoden mehr verpasst und dir wie auch diese in Ruhe anhören kannst, wann du möchtest. Würde uns sehr freuen und bringt uns auch sehr, sehr viel, damit ich hier Gästen wie den Ritchie überzeugen kann, dass es sich auch lohnt, bei uns dabei zu sein.
Es lohnt sich von den Inhalten. Ja, ich sage das jetzt nicht aus Eigeninteresse, aber das ist wirklich einer meiner absoluten Lieblingspodcasts geworden in sehr kurzer Zeit.
Oh, vielen Dank. Super schön. Dann lass uns auch dabei bleiben, den hohen, hoffentlich hohen Qualitätsstandard hier aufrechterhalten. Wir reden über den LinkedIn Sales Navigator. Und bevor ich jetzt gleich gespannt bin, was du uns dazu sagen kannst, denn du bist wirklich der Mensch, den ich kenne, der es in der LinkedIn-Bubble bei uns am krassesten nutzt tatsächlich. Bin sehr gespannt. Aber was ich immer feststelle, wenn wir über das Thema sprechen, dass also der LinkedIn Sales Navigator ist ein Tool von LinkedIn, der verschiedene Funktionen hat, zum Beispiel erweitertes Suchen, mehr Suchfilter, ich kann Personas bilden, was Richie schon gesagt hat, ich kann Listen speichern, ich habe eine eigene In-Mail-Box, also ein eigenes Postfach, ist ein richtig gutes Tool. Was ich aber erstaunlich finde, dass immer mehr Vertriebsleiter hingehen und sagen, so, liebe Vertriebsmannschaft, ihr wollt Social Selling machen? Kein Problem, hier ist der Sales Navigator, spendieren wir euch gerne. So, jetzt husch husch, legt los. Und dann wundern sie sich, dass nach 2, 3, 4 Wochen immer noch nicht viel passiert. Weil sie denken, dieses, Entschuldigung, blöde Tool würde alles erschlagen und würde alles können. Nee, es ist halt nur ein Tool. Und wenn du dich mit dem Thema Social Selling beschäftigst und wenn du Social Media nutzen möchtest, um mehr Aufmerksamkeit zu gewinnen, Beziehungen aufzubauen, Vertrauen aufzubauen, damit deine Kunden auf dich zukommen, wenn sie das Bedarf an deinen Produkten haben, dann mach alles zuerst, bevor du den Sales Navigator nutzt.
Ja, oh ja, oh ja.
So, das war mein Disclaimer dazu. Ja. Richie nickt, das freut mich. Jetzt davon abgesehen, Richie, was kann das Tool alles, was ich ganz, ganz gerade nur kurz beschrieben habe, wer sollte es einsetzen?
Es ist wirklich der Klassiker, was du gerade gesagt hast, dass viele Unternehmen kaufen eine gewisse Zahl von Lizenzen und dann passiert nicht viel. Gut für mich, weil ich irgendwann kann man sagen, jetzt geben wir das Geld aus, lassen wir es oder holen wir uns jemanden, der es erklärt, was man damit machen könnte. Ich würde sagen, es hat sich nicht nur auf LinkedIn, sondern auch beim Sales Navigator in den letzten 6 Monaten oder eigentlich 12 Monaten sehr viel getan. Früher war das in erster Linie ein Tool, das Zeit spart. Wenn ich jetzt wissen möchte und für Client-Personas gibt es ja ein paar Kriterien, die eine große Rolle spielen. Zum Beispiel die Unternehmensgröße. Das hat Auswirkungen drauf, nach welcher Art von Kontaktperson ich recherchiere, aber natürlich auch welches Produkt für welches Unternehmen interessant ist. Jetzt hindert mich ja grundsätzlich nichts dran, auf LinkedIn zu suchen, nach den Jobtiteln und dann bei jedem zu schauen, wie groß ist das Unternehmen, wo er oder sie arbeitet. Wenn man das bei 500 Leuten macht, dann muss man sich halt 500 Unternehmensseiten anschauen und das kostet Zeit. Solche Suchszenarien kann ich halt durch die zusätzlichen Filter im Sales Navigator mit einem Klick abwickeln sozusagen. Das ist eine sehr große Zeitersparnis und da ist die Frage, zahlen sich die je nach Land, ich glaube 90 bis 120 Euro oder so im Monat, zahlen sich die aus. Wie oft mache ich das tatsächlich? Und die Frage ist sozusagen, in wie hohem Ausmaß baue ich mein Netzwerk aktiv aus? Man muss zuerst schon einmal verstehen, wie wichtig es ist oder wie relevant es ist, sich möglichst mit den richtigen Personen zu vernetzen. Dabei hilft Sales Navigator durch die Suche sehr, sehr stark. Zweite Sache ist auch in Teams, in Vertriebsteams, wenn man Sales Navigator nicht als Einzellizenz nutzt, sondern eben ab den Mehrlizenzprodukten kann man auch Daten und Listen mit Kolleginnen austauschen, kann das je nach Lizenz auch mit dem CRM synchronisieren. Das sind alles Dinge, die vor allem in Teams auch sozusagen den Umgang erleichtern. Was Sales Navigator überhaupt...
Also ab Enterprise...
Ja, genau.
Wenn ich das dann für mehrere gleichzeitig kaufe.
Mhm. Und man kriegt auch ein Dashboard, was natürlich für manche Vertriebsverantwortlichen auch sehr interessant ist, wo man dann auch sozusagen sieht, wie aktiv die Leute sind und den Social Selling Index vergleichen kann. Und daraus könnte man jetzt auch wieder gewisse Incentives ableiten. Also das lässt sich schon alles ganz gut integrieren. Was Sales Navigator überhaupt nicht ist und nicht tut, ist irgendetwas automatisieren. Heute kommt es relativ selten vor, aber noch vor 2 Jahren hatte ich oft in Training so ein überraschtes Aha. Wo ist jetzt der Button, mit dem ich diesen 200 Leuten, die ich gerade in der Suche gefunden habe, eine Mail zuschicken kann oder eine Message zuschicken kann, eine E-Mail zuschicken kann? Ja, der ist nirgends, das muss man schon händisch machen. Und natürlich gibt's Dritt-Tools, mit denen man das automatisieren kann. Da sind wir so wieder in dieser dubiosen Tool-Ecke von Werkzeugen, die LinkedIn verbietet. Und je nachdem, in wie hohem Ausmaß man sie einsetzt, kann man damit eine Zeit lang durchkommen. ein bisschen unfair ist.
Phantom Buster, Duck Soup.
Ja, genau. Und beim Enterprise Level kann ich mir aber die Daten ins CRM synchronisieren, dann automatisiere ich, wie ich möchte sozusagen. Aber das ist gar nicht der Punkt. Es ist schon gut, dass LinkedIn die Tools verbietet, weil eigentlich wie in der normalen Kommunikation, wenn ich jemanden eine Kontaktanfrage schicke, den ich über Suche gefunden habe, der mich gar nicht kennt, ist natürlich Personalisierung ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel. Und in diesem Environment von Sales Navigator hat man auch einen nicht-algorithmischen Feed, wenn man so will, und kann sich dann eine Liste von Personen zusammenstellen, mit denen man sehr, sehr gezielt interagieren kann. Auch das ist etwas, das man mittlerweile ja mit einem normalen LinkedIn sehr gut emulieren könnte, je nach eigenem Geschmack über die Glocke am Profil, wo man jeden Beitrag abonniert, oder über personalisierte Suchen.
Das heißt, du schaltest damit de facto den LinkedIn-Algorithmus aus, weil du dann in deinem Sales Navigator Newsfeed nur noch Beiträge von Menschen siehst, die du möchtest, auch wenn du nicht mit denen vernetzt
bist. Genau. Und ein kleines Detail, wenn man es jetzt ganz genau nehmen möchte, wenn ich bei jemandem die Profilglocke aktivieren will, dann muss ich dieser Person zuerst folgen. Es könnte Szenarien geben, wo ich nicht möchte, dass das für den oder die überhaupt ersichtlich ist. Im Sales Navigator kriegt er das nicht mit, wenn ich jetzt sozusagen meinen Monitoring-Bot auf ihn oder sie ansetze und dann halt entsprechend interagiere. Und das ist nach wie vor eine sehr, sehr mächtige Möglichkeit. Das hängt auch, im Prinzip steht da überall Psychologie dahinter. Jemand, der sich Zeit und Mühe macht, um auf LinkedIn Beiträge zu posten, macht in, wie ist es, ich glaube 2% aller LinkedIn-Beiträge haben über 1% Interaktionsrate, sowas in dem Bereich. Das heißt, die 98+% Erfahrung ist, ich poste da irgendwas und es interessiert niemanden besonders. Und wenn da jetzt irgendjemand daherkommt, den das interessiert oder vielleicht sogar 2-3 Mal interessiert, der schickt mir dann später eine Kontaktanfrage, ist die Wahrscheinlichkeit nicht sehr hoch, dass ich die ablehne. Das heißt, diesen Prozess eben Cold Outreach anzuwärmen, wenn man so möchte, den kann man mit Sales Navigator mit einem überschaubaren Aufwand abbilden, aber muss man dann immer noch die Beiträge durchlesen und überlegen, wie kommentiere ich da etwas Sinnvolles dazu? Und das ist für mich ein bisschen ein Skalierungsthema, weil klar kann man kann sehr schnell, wenn man die Suche mal verstanden hat, ein paar hundert oder über 1000 Leads abspeichern, aber die Frage ist, mit wie vielen Leuten bin ich dann tatsächlich in der Lage zu interagieren? Das, was ich jetzt so beschrieben habe, das war Sales Navigator bis vor einem Jahr in etwa. Und
ganz kurz, wenn ich einhaken darf, Richie, und was du gerade beschrieben hast, finde ich super, super wichtig, denn es geht eben nicht darum, nur Leute zu finden, denen ich jetzt eine Kontaktnachricht schicken kann, um meinen Pitch um die Ohren zu hauen, sondern es geht darum, was wir eigentlich gerne beschreiben mit wirklich Smalltalk auf einer Business-Konferenz, dass wir einander erstmal kennenlernen, erstmal beschnuppern. Und dafür sind dann die Beiträge meines Gegenübers sehr, sehr gut geeignet, wenn ich nämlich dort reagiere mit Likes, mit Kommentaren, damit ich quasi schon mal bekannt werde bei meinem Gegenüber. Und damit ich, wenn ich dann eine Kontaktanfrage mache, er denkt, ach ja, stimmt, der Richie macht das und das. Ja. Jetzt weiß ich Bescheid. Das, was du gerade beschrieben hast,
richtig? Genau, genau. Und ich habe ja mit dem Premium-Account und dem Sales Navigator, ich weiß gar nicht genau, aber weit über 100 E-Mail-Credits pro Monat. Und ich brauche immer dann an, wenn ich in einem Workshop vorzeige, wie man E-Mail verschickt und dann erkläre, warum man das nicht tun sollte. Es ist tatsächlich, da hat Corona massiv dazu beigetragen. Normale Nachrichten kann man im Normalfall Leuten schicken, mit denen man bereits vernetzt ist, außer jemand hat sein Profil auf offen gestellt. Ja. Mit E-Mails kann ich verwenden, um jeden Fremden anzuschreiben. Das hat aber den Nachteil oder den Pferdefuß, dass da dieser fette E-Mail-Tag da steht. Und ich habe eine kleine Umfrage gestartet in meinem nicht überaus, also in einem Teil meines Bekanntenkreises, der 2 Accounts hat, aber nicht überaus LinkedIn-affin ist. Und ich habe die einfach nur gefragt, ist das eine Werbung von einer Person oder eine Werbeanzeige? Und alle haben gesagt bei E-Mail, das ist Werbung. Das ist bezahlte Werbung, die ich da geschickt habe. Muss man sich mal vorstellen, was das bedeutet. Ich habe vorgestern, weil es gerade so gut dazu passt, von einem dieser windigen Automatisierungsvögel so eine E-Mail bekommen. Und das Subject war E-Mail. Eine Frage zu deinem Namen. Nicht das blödeste Subject. Macht wirklich neugierig. Was will der zu meinem Namen wissen? Da fange ich an, den Text zu lesen. Hast du noch Kapazität für Neukunden?
Oh nein.
Ja, genau. Und na, natürlich funktioniert sowas nicht. Natürlich funktioniert sowas überhaupt nicht. Und Corona hat da insofern dazu beigetragen, vor den Lockdowns, während der Lockdowns sind E-Mails viel mehr verwendet worden in viel höherem Ausmaß. Vorher war die Antwortrate in Europa bei 18%, mittlerweile ist sie bei 8%. Mhm. Da sieht man schon quasi, da geht echt nicht viel. Und ich sehe eigentlich außer wenige Ausnahmefälle, sehr spezifische Ausnahmefälle, die man da jetzt so spezifisch sind, dass man die gar nicht diskutieren braucht, muss das Ziel immer sein, sich mit jemandem zu vernetzen und der für mich ein relevanter Kunde ist. Und zumindest in meiner Welt, technisch gesehen wäre jetzt der Unterschied, wenn jemand eine Kontaktanfrage schickt, dann habe ich entweder nur die 200 Zeichen mit dem Gratis-Account fünfmal im Monat oder mit dem Premium-Account die 300 Zeichen. Das ist kein Roman, aber das reicht. Mit einer E-Mail als Erstkontakt können, glaube ich, auch 1000 Zeichen oder sowas sind. Da könnt ihr den zutexten Ende nie. Ich denke mir immer, wenn sich jemand nicht mit mir vernetzen will, wird mehr labern auch nicht helfen. Also die Frage ist in beiden Fällen, was ist vorher passiert?
Ja. Ich hätte einen Use Case, wo es sinnvoll sein kann. Das haben wir neulich auch mal ausprobiert und das war das erste Mal vielleicht, dass ich einen Sales Navigator außerhalb der Schulung und richtig benutzt habe. Wir haben ein LinkedIn Live gemacht, ein Audio-Event, und haben die Teilnehmer danach nochmal, Präsentation hatten wir nicht, aber irgendein E-Book, ein Guide haben wir noch geschickt tatsächlich. Und das geht tatsächlich wunderbar, denn egal wie unser Beziehungsstatus ist, kann ich halt damit jeden Menschen anschreiben und sagen, hey, hier ist der Link, kannst du das runterladen.
Ja,
das also zum Networking, nach Webinaren zum Beispiel auch, cooles Tool.
Ich war mal am Fall gehabt, da hat jemand unabsichtlich seinen Account so eingestellt gehabt, dass man die E-Mail-Adresse kennen muss, um ihm eine Kontaktanfrage zu schicken. Oh. Das kann man machen, macht fast niemand. Der hat da irgendwann mal unabsichtlich draufgeklickt. Und es war noch dazu so ein Fall, oft braucht man dann eh nur auf die Firmen-Domain schauen und kann sich zusammenreimen. Das ging in dem Fall halt nicht. Ja. Und da habe ich auch eine E-Mail verschickt und dann, war eh nicht Absicht und so. In solchen Fällen schon. Wie gesagt, das ist der einzige Vorteil. Wenn man das macht, übrigens, kleiner Tipp, ist auch nicht so weithin bekannt. Man hat ja je nach Vertrag ein bestimmtes Kontingent an E-Mails. Und wenn jemanden eine E-Mail schreibt, dann geht dieser Counter um einen Credit runter, außer die Person antwortet mir. Dann kriege ich den Credit wieder zurück. Mhm. Das heißt, wenn man jetzt so einen Guide verschickt, wäre es, entweder du kommst eh aus mit den E-Mails, die du hast, ansonsten wäre es gar nicht ungeschickt zu sagen, möchtest du den Guide, damit der nochmal mit Ja antworten muss, dann kostet es ja kein E-Mail. Aber für solche, das finde ich super, aber das, was du da beschreibst, ist ja eher ein serviceorientiertes Angebot und genau das Gegenteil von Cold Outreach. Die waren schon in der Veranstaltung. Das macht natürlich hochgradig Sinn. Ja. Und was ich aber vorher gemeint habe, das war Sales Navigator bis vor einem Jahr. Es sind jetzt immer mehr, es kommen auch laufend immer mehr. Ich tue mir da schwer mit dem Begriff AI-Funktionen. LinkedIn nennt es zwar so, für mich ist es eher Big Data-Analyse. Basierend auf deinem Verhalten, auf den Personas, die du eingestellt hast, werden dir zunehmend Informationen über möglicherweise kaufinteressierte Unternehmen präsentiert. Das funktioniert wie alles auf LinkedIn in spezifischen Nischen sehr gut. Man sieht bei diesem sogenannten Buyer Intent Dashboard aber einmal mehr sehr deutlich, dass LinkedIn in erster, übrigens genauso wie bei den Produktpages, die man zu Seiten zuordnen kann, dass LinkedIn halt wirkt.
Manchmal, nicht bei allen.
Nicht bei allen nach wie vor, aber grundsätzlich ist die Plattform sehr für Softwareverkauf optimiert. Bei dem ganzen Buyer Intent, da gibt's eine sehr detaillierte Liste, welche Software-Technologien Unternehmen einsetzen und so. Würde mir wünschen, dass sie das noch in andere Bereiche ausrollen. Meine Nutzererfahrung mit diesem Buyer Intent Dashboard ist jetzt nicht so prickelnd. Das ist aber meine eigene Schuld, weil ich Sales Navigator überhaupt nicht verwende, wie es ein Vertriebler tun sollte, sondern ich verwende Sales Navigator ein bisschen für Vertrieb für mich, nicht sehr viel, aber in erster Linie für umfassendes Monitoring, um vor allem auch zu schauen, was LinkedIn-Mitarbeiter so posten. Und übrigens, das Killer-Feature für mich, das wäre schon im Zusammenhang mit Corporate
Influencer-Programmen
absolut unterschätzt. Erste Suche, erster Schritt, wer arbeitet bei dem Unternehmen und dann eben das Highlight hat in den letzten 30 Tagen gepostet. Dann habe ich eigentlich mit zwei Klicks quasi die erste Gruppe an Ansprechpartnern. Das ist allein das ist natürlich super hilfreich. Aber wie gesagt, dieses Buyer.
Das ist ganz kurz, ganz kurz Pause dazu. Also das ist wirklich eine super Möglichkeit. Du willst ja auf LinkedIn Menschen finden, die auf LinkedIn aktiv sind und nicht nur stille Geister, die nichts liken oder nichts kommentieren, sondern auch die Leute, die Beiträge veröffentlichen. Und du hast eine super Möglichkeit im Sales Navigator mit diesem, früher hieß es mal Spotlight-Filter, dass du zeigen kannst, wer hat in den letzten 30 Tagen einen Beitrag veröffentlicht. Die Alternative dazu, die so geht so gut funktioniert in der kostenlosen Version ist, du kannst nach Beiträgen filtern. Und das natürlich auch noch kombinieren, zum Beispiel mit der Job Description als Stichwort. Das ist einer der erweiterten Filter, die es da auch noch versteckt gibt. Das heißt, du kannst so ein bisschen herausfinden, wer zum Beispiel eine Firma, in der Regel die eigene, auch erwähnt hat oder über ein gewisses Thema oder ein Produkt auch in einem Beitrag gesprochen hat. Aber es ist viel, viel umständlicher als, Richie, die Funktion, die du gerade beschrieben hast.
Natürlich. Ich habe gestern mit meiner Frau genau über das Thema diskutiert, weil sie ist ja im PR-Bereich unterwegs. Und ich habe gesagt, erstaunlich, bei den meisten Unternehmen ist dieser Prozentsatz, der dann überbleibt, wenn man dieses Highlight eben rausnimmt oder Segment, ist recht gering im einstelligen Prozentbereich erfahrungsgemäß. Und sie hat dann gesagt, aber es ist sicher bei den Fashion-Labels ganz anders. Und dann, nein, ich sag's, dann haben wir uns halt angeschaut, Chanel und ja, ein paar von den großen Fashion-Labels. Minimal, also 2-3%. Ich habe gedacht, ja, die sind ja alle so stolz darauf, dort zu arbeiten, die machen auch auf Instagram und so viel. Nicht wirklich. Und natürlich.
Also du meinst mehr Creator bei diesen Fashion-Labels?
Hat sie gedacht. Ich habe gesagt, ich glaube das ehrlich gesagt nicht, weil LinkedIn jetzt auch nicht so die Fashion-Plattform ist, sondern halt wirklich mehr B2B. Aber natürlich, wenn man Corporate Influencer-Programm startet, dann muss man mal mit dem arbeiten, was da ist. Natürlich muss es in weiterer Folge dann auch Ziel sein, mehr Leute zu involvieren. Aber das ist auch ganz guter Startpunkt. Das, was du beschrieben hast, ist super wichtig. Das machen viele nicht. Klar kann ich ja Ausschreibung machen und fragen, wer hätten Lust dabei zu sein. Je mehr Ja sagen, desto erfreulicher. Aber ich würde schon besonders viel Wert drauf legen, dass idealerweise nur die Leute besonders nett einzuladen, wo schon viel Potenzial da ist. Aber dieses Buyer Intent Dashboard, was ich dazu noch sagen wollte vorher, Sales Navigator war ja bisher und ist in großem Umfang noch ein Tool, ein Pull-Tool, wo man aktiv sucht. Es gibt ja bei Medien diese Unterscheidung zwischen Pull und Push. Pull ist im Wesentlichen Suche, Google ist ein Pull-Medium, Social Media Newsfeeds sind Push. Da kriege ich halt Informationen, ohne dass ich aktiv noch irgendwas suche, stellt mir der Algorithmus was zusammen. E-Mail-Newsletter ist genauso Push. Und Sales Navigator war eben Pull, ich mache meine Suche und der geht immer mehr in Richtung Push, dass die analysieren, was machst du, wer ist deine Zielgruppe und dir dann sozusagen aktiv Unternehmen empfehlen. Und ich habe am Anfang gedacht.
Oder Personen auch. Du kriegst ja schon überall den Hinweis, hey, diese Menschen könnten dich vorstellen, das sind Highlights, die ihr gemeinsam habt. Und wenn ich mich recht erinnere, hat LinkedIn ja auch angekündigt, dass sie genau, ich sage es mal einfach, diese Suche ersetzen wollen durch ein Prompting.
Genau.
Also diese ganzen Filterfunktionen, dass du einfach nur sagst, wen hättest du denn gerne? Und dadurch de facto die Filterfunktion, diese manuelle Suche damit ausschaltest.
Ja, also ich glaube, das ist halt sowieso ein Megatrend, dass sehr viel, wo man jetzt eben stichwortbasiert arbeiten, in Zukunft durch Prompting ersetzt wird. Wenn ich denke, wir haben jetzt gerade einmal ein Jahr intensive ChatGPT-Nutzung, was da schon sozusagen jetzt an Fortschritt passiert ist, das ist natürlich ganz beachtlich. Und ja, auch auf der anderen Seite, natürlich ist LinkedIn da in einer sehr vorteilhaften Position, weil sie haben diese ganzen Daten und die Stärke von Sales Navigator und allein das ist sehr viel wert. Ich dachte am Anfang, dass dieses Buyer Intent Dashboard sich in erster Linie auf Aktionen dir gegenüber bezieht. Also am Anfang ist mir aufgefallen, wenn mir Leute empfohlen worden sind im Buyer Intent Dashboard, dann waren die im Normalfall vorher auf meinem Profil und sind dann in der Profilbesucherliste aufgetaucht. Das wäre jetzt nicht so spannend, weil ich habe ja die Profilbesucherliste. Das ist jetzt aber nicht mehr so, ganz und gar nicht. Personen, die die Profile von Leuten besucht haben, die was Ähnliches anbieten wie du, ist meine Hypothese, weil ja einige Leute gesehen haben, die bei mir gar nie am Profil waren. Und das macht es natürlich schon äußerst interessant.
Das ist spannend. Das heißt, da werden dir mutmaßlich Menschen präsentiert, wo LinkedIn sagt, hey, die haben einen Bedarf an deinen Service, an deinen Produkten, weil sie auf Profilen waren von deinem Wettbewerb.
Genau.
De facto. Genau.
Und
vielleicht möchtest du sie mal anschreiben.
Genau. Oder auch teilweise, ich nehme an, dass da gibt es kein Doku dazu, ich nehme an, dass das ein ganzes Kriterienset ist, da mögen auch Besuche auf der eigenen Page, ich vermute auch auf anderen Pages dazu zählen, aber wenn LinkedIn sozusagen so etwas wie ein Rechercheverhalten zu einem bestimmten Produkt oder zu einem bestimmten Service identifiziert, das für dich interessant sein könnte, dann wirst du halt aktiver darauf hingewiesen. Und ich glaube, das ist auch so eine Sache, das hat jetzt nichts mit den Tools oder Sales Navigator zu tun, aber was ich beobachte, schnell zu agieren, wird eigentlich immer wichtiger in der Entscheidungsfindung. Das hat auch mit Ungeduld zu tun, wenn sieht sich eigentlich quer durch. Kunde fragt nach dem Angebot an, lasst er besser nicht eine Woche lang Zeit damit.
Ja. Was ich erstaunlich finde daran, ist die eigene Einschätzung von LinkedIn auf der Kunderrolle, weil sie anscheinend denken, hey, die Leute suchen aktiv auf LinkedIn nach Dienstleistern und Anbietern für mein Produkt. Und ich habe jetzt null Daten, das zu beweisen, aber ich würde ganz stark vermuten, dass es nicht so der Fall ist, sondern dass auch viele Menschen nach wie vor noch Google nutzen, nach Empfehlungen in ihrem Umfeld fragen. Und dann als einer, ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr relevanter Touchpoint für LinkedIn-Nutzer LinkedIn ist, um zu gucken, wen kenne ich denn, der schon arbeitet bei diesem potenziellen Dienstleister. Und für wenige wird es auch so sein, dass sie die LinkedIn-Suche nutzen, um nach Herstellern, Dienstleistern zu suchen.
Wenige.
Aber da reden wir schon von Menschen, die auf LinkedIn wohnen, mehr oder weniger.
Und LinkedIn weiß zwar,
oder?
Ja, absolut, da bin ich ganz deiner Meinung. LinkedIn weiß zwar alles, was auf der Plattform passiert, aber was LinkedIn nicht weiß, ist, wem du was verkauft hast. Ich habe so lachen müssen, bei mir werden ständig, wird mal die Universität Wien bei den Unternehmen als Top-Unternehmen mit Buyer Interest präsentiert. Und ich mache nicht nur die
Vorlesung. Komisch, woran das wohl liegt?
Ja, gar nicht so die Vorlesung, weil die Leute werden ja gar nicht Mitarbeiter. Aber ich berate einen Communications Hub von der Uni und da schauen halt viele auf mein Profil. Ich empfehle ihnen, ja, schaut euch mal, überlegt euch, wie ihr Profil gestaltet und so. Und der Indikator sagt, ja, die Uni Wien will unbedingt bei dir was kaufen. Und ich hätte irgendwo gerne einen Schalter, ich mag den Account auch nicht speichern, weil ich es ja zum Monitoring verwende. Na, die haben schon gekauft von mir. Ja, das ist auch für mich ein ganz spannendes Thema, wie LinkedIn das löst. Weil gerade für uns Dienstleister, wenn du, ist ja bei dir auch so, wenn du mit Kunden längerfristig in Kontakt bist, gerade mit größeren Unternehmen, dann hast du halt vergleichsweise viel Traffic von Mitarbeiterinnen dieses Unternehmens auf dein Profil.
Es ist schon ein spannendes Tool, das viele Optionen bietet, aber dass man eben auch noch so ausrichten und einrichten muss, dass es eben gut für den eigenen Zweck funktioniert. Und, da hast du selber gesagt, das ist nicht ganz billig dafür. Tagespreise, also Preise mal abhängig von Tag und von der Region. 80 Euro aufwärts, glaube ich. Ne?
Ja. Und wie gesagt, dann kommt halt noch dazu, eines meiner Lieblingsfeatures sind die Smartlinks, die man bei der Einzelplatzlizenz nicht dabei hat. Und die sind eigentlich kaum sonst irgendwie nutzbar, weil ich glaube, je nach Land, aber damit du so Enterprise kriegst, ich glaube, wir reden da von irgendwas zwischen ab 6 bis 10 Lizenzen, die man kaufen muss. Und wer gibt schon 900 Euro aus im Monat, nur um die Smartlinks zu haben? Also das geht nur über Unternehmen.
Beschreib bitte mal Smartlinks, das kennen doch nicht viele.
Absolutes Killer-Feature. Im Prinzip ist es wie ein URL-Shortener, wie Bitly und so. Aber man kann entweder Links oder Dokumente oder eine Mischung aus Links und Dokumenten sozusagen in einem Package zusammenstellen und dann diesen einen Link an wen auch immer weiterschicken oder auch öffentlich posten. Und wenn die Personen dann auf den Link draufklicken und zugleich in LinkedIn eingeloggt sind, dann werden die erfasst und ich sehe dann später als Autor dieses Smartlinks, Thomas Herzberger hat auf diesen Link geklickt und hat sich mein Dokument, das ist auf die Sekunde genau, 13 Sekunden lang angeschaut und dann auf den Link geklickt. Absolut mega für zwei Szenarien. Wir verwenden es zum einen, um mehr über DMUs rauszufinden, also diese sogenannten Decision-Making-Units. Großes Unternehmen, große Organisation, ich schicke denen, was auch immer, ein White Paper, für Angebote verwende ich es nicht. Und das kommt sehr häufig vor, dass die das dann weiterschicken im Unternehmen. Und ich sehe dann ganz genau, wer schaut sich das noch an. Super, super wertvolle Information. Und die zweite Sache, wenn ich in einem Posting, an einem öffentlichen Posting im Newsfeed einen Link drinnen habe, kann ich auch stattdessen einen Smartlink nehmen und sehe dann sozusagen auch, wer da drauf geklickt hat. Was die Downside ist sozusagen, und das verstehe ich wirklich nicht ganz, man kriegt dann irgendwann eine Liste mit allen diesen Personen und an der Stelle würde ich wirklich gern sagen können, könnte man mit einem Limit machen, was weiß ich, du darfst 10 pro Tag, schick denen eine Nachricht. Das geht nicht, da fängt dann die händische Rumkopiererei an. Das war jetzt einmal auch so ein Szenario, wo ich mir gedacht habe, da hätte ich jetzt wirklich gern eins von diesen dubiosen Tools, gar nicht um was zu verschicken, sondern einfach nur um auf Knopfdruck CSV mit den Leuten zu exportieren. Aber da, das ist halt, das sind ja auch nicht so prickelnd, dass man 2024 dann am besten einen sehr gut dressierten Schimpansen braucht, der so etwas macht. Aber grundsätzlich ist das natürlich, oder es ist auch so ein Punkt quasi, wo Dinge, die normalerweise unsichtbar bleiben, jemand klickt auf einen Link, dann plötzlich, und zwar, ich meine damit wirklich auf persönlicher Ebene, also man hat den Namen und den kompletten Link zum Profil.
Und das ist halt ganz praktisch. Ja. Es gibt noch andere Tools, die das in ähnlicher Funktion haben, gerade was Dokumentenöffnungen angeht, die auch für den Vertrieb gemacht worden sind, aber halt die Verknüpfung mit LinkedIn direkt, wenn du ohnehin auf LinkedIn aktiv bist als Vertriebler, ist schon sehr, sehr nice.
Ja, ja, auf jeden Fall. Aber das, was ich finde, das ist ein sehr wichtiger Punkt, was du vorhin angesprochen hast. Natürlich sind erstens mal nicht alle auf LinkedIn, von denen, die auf LinkedIn sind oder Anführungszeichen, die ein Profil haben, verwenden es bei weitem nicht alle intensiv. Also da reden wir von einer kleinen Gruppe. Natürlich muss man sich im Vertrieb auch Gedanken drüber machen, wie erreiche ich den Rest? Und man muss halt mit dem arbeiten, was vorhanden ist. Und zu dem Thema, das war für mich auch so ein bisschen ein Aha-Erlebnis. Die EU hat ja, und ich muss sagen, das war, was Transparenz betrifft, eine der gelungensten Aktionen bisher für mich. Dieser Digital Services Act beinhaltet hier unter anderem eine öffentliche Datenbank, in der all diese Informationen, die große Social-Media-Plattformen jetzt veröffentlichen müssen, frei zugänglich sind. Wie viele Moderatoren beschäftigen die, in welchem Land, in welcher Sprache und so. Und wie hoch ist der Anteil der tatsächlichen Monthly Active Users? Da gibt es bei LinkedIn ein deutliches Ost-Nord-Gefälle. Also Osteuropa ist der Anteil der inaktiven Nutzerinnen weit höher. Mitteleuropa so im mittleren Bereich und ab Benelux, Skandinavien rauf, wird der Anteil der Leute, die sich seltener als einmal im Monat einloggen, immer kleiner. Aber in Deutschland, Österreich, du kannst, egal ob du jetzt eine Kampagne anlegst und dann in der rechten Spalte diese Voraussage der Zielgruppe hast oder ob du im Sales Navigator suchst und dann eine bestimmte Zahl von Profilen auftaucht, konservativ, zieh 25% ab, ich würde eher sagen 40.
Ja.
Weil, wie gesagt,
es gibt unregelmäßig diesen LinkedIn Authority, nicht Authority, Transparenzreport auch, glaube ich, die veröffentlichen, auch mit den Monthly Active Usern pro Land, meine ich.
Ja, das ist genau das, was ich meine.
LinkedIn ist aber gut versteckt.
Die veröffentlichen das, die müssen das seit November veröffentlichen. Die tun das nicht freiwillig. Das ist quasi europäische Gesetzeslage jetzt durch den Digital Services Act. LinkedIn hat ihn auf der Seite sehr gut versteckt. Man muss nur suchen nach DSA Archive. Dann findet man die offizielle Seite der EU. Da sind genau dieselben Daten auch für Instagram, TikTok und alle anderen Plattformen drin. Aber das ist natürlich ausgesprochen aufschlussreich. Und klar, ist für die Erwartungshaltung wichtig, allein wenn ich mir so Fragen stelle, wie viel Prozent meiner Zielgruppe erreiche ich mit der Kampagne? Ich habe letztens einen ganz schrägen Fall gehabt. Du machst ja auch sehr viel Werbekampagnen. Also LinkedIn Ads meine ich. Und ich habe als Zielgruppe, da haben wir uns angeschaut, in Bayern, das ist eh eins der größeren Bundesländer, aber es ist halt trotzdem nur ein Teil von Deutschland. Krankenhaus.
Das darfst du in Bayern aber nicht sagen.
Darf man in Bayern natürlich nicht sagen. Nein, Bayern ist natürlich größer als Deutschland gesamt. Krankenhausmanager. Also Managementpersonal im Krankenhauspereich. Und da haben wir dann eine Zielgruppengröße X da stehen gehabt und du weißt eh, du stellst schon das Budget und so weiter ein und bei einer Laufzeit von zwei Monaten, hätten wir von dieser angezeigten Zielgruppe, ich glaube, 25% erreicht. Unabhängig davon, wie sehr man das Budget vergrößert. Und das ist auch etwas, das viele übersehen. Ja. Das heißt einfach, LinkedIn weiß, dass sich wahrscheinlich die anderen 75% in den 2 Monaten nie einloggen werden. Und dann wird es halt sehr schwierig, ihnen die Werbung anzuzeigen. Kann ich noch irgendwelche Krücken bauen über das Audience Network? Aber schwierig. Und gerade, das weiß ich aus eigener Erfahrung, weil ich da ein paar Kunden gehabt habe, Krankenhausmanagement, genauso wie Ärzte, ist keine sehr LinkedIn-affine Gruppe. Wenn ich
HR-Leute. In der Breite vielleicht nicht, aber da sehe ich aber auf jeden Fall einen starken Trend, dass immer mehr Ärzte, Krankenhausbetreiber, Manager, Geschäftsführer auf jeden Fall die Plattform entdecken.
Auf jeden Fall.
Und Gas.
Auf jeden Fall.
Eine Summe vielleicht noch nicht, aber ganz, ganz stark wachsend.
Ja, das sehe ich genauso. Auch bei Hotels, Wellness, alles, was ich Tourismus im Zusammenhang mit Geschäftskunden steht, das wächst enorm an. Aber jetzt, zum momentanen Zeitpunkt, ist halt wirklich so, viele Leute haben ein Profil, aber bei weitem nicht alle schauen einmal im Monat. Was ist das? So groß ist die FOMO dann doch nicht.
Ja. Genau. Den Link zu den Monthly Active Usern Daten werden wir für euch finden und auch in die Shownotes packen. Denn ist es so fair, muss man sein. Wir alle lieben diese Plattform bis zu gewissen Grad, aber es ist halt es gibt immer zwei Wahrheiten. Die eine sagt LinkedIn und die andere ist dann die Realität. Und da muss man schauen, wie man sich da am besten zurechtfindet. Und unsere Aufgabe, und diese Mission teilte der Richie auch mit uns, mit Schaffensgeist, ist es hier, die Wahrheit zu finden und den bestmöglichen Case, das Szenario und die Anwendungsfälle zu skizzieren, die du als Vertriebler, als Corporate Influencer, als Geschäftsführer und Geschäftsführerin haben kannst, wie diese Plattform für dich dir helfen kann.
Absolut. Ich möchte noch eins dazu
sagen,
ganz kurz noch zu dem Thema LinkedIn, weil das ist mir sehr, sehr wichtig. Ich glaube, wir alle sind gerade im B2B-Lab-Kontext. Wir sind alles Leute, die sich nicht scheuen davor, ihre eigene Meinung zu sagen und LinkedIn auch durchaus kritisieren. Was ich aber nicht verstehe, ist Leute, die eine Menge Business mit LinkedIn machen und die ganze Zeit rumrennen und erzählen, wie schlecht die Plattform ist und dass die alles falsch machen. Ich finde, es ist immer noch ein fantastischer Deal, auch mit einem Gratis-Account, was man damit erreichen kann. Ich würde sozusagen mich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, bah, die sind jetzt alle nur geldgierig und so. Das ist mir ein total skurriler Vorwurf. Und ich habe sehr lachen müssen in einem eingangs erwähnten aktuellen Interview mit dem Herrn Roth, da hat er etwas gesagt, ja, kenne ich genauso. Seit er sich mit LinkedIn beschäftigt oder sich mit User-Feedback auseinandersetzt, also seit sehr vielen Jahren, gibt es die Kritik, die Reichweite wird weniger, LinkedIn wird schlechter. Und das ist für mich ein gutes Zeichen. Das haben immer alle schon gejammert. Man glaubt immer zum momentanen Zeitpunkt, es ist jetzt besonders schwierig. Die normale Skalierungseffekte, so. mehr Nutzer, weniger Reichweite für alle, aber das System funktioniert im Großen und Ganzen ganz hervorragend. Und da, wo es wirklich Probleme gibt, und das ist auch so eine Sache, ich habe lange mit Facebook und Google beruflich zu tun gehabt und große Werbebudgets verwaltet. Schwierig. Ja. Also jetzt in Österreich, wenn unter 20.000 Euro im Monat damals kein Ansprechpartner bei Facebook, unmöglich, wen zu erreichen. Bei Google landet sowieso jede Supportanfrage dann irgendwann beim Community Support. Also da ist LinkedIn schon ganz anders zugänglich. Das ist auch etwas, das ich sehr, sehr schätze.
Ja, wobei das aber auch gedreht hat in den letzten Monaten. Jan, es war früher auch mal anders. Auch da haben erstmal nur die großen Accounts ein bisschen
Support bekommen. Ja, stimmt.
Aber das soll jetzt hier nicht unser Thema sein. LinkedIn hat Vor- und Nachteile, Schattenseiten und helle Seiten. Wir versuchen euch da in diesem Dschungel ein bisschen die Orientierung zu geben. Und ich glaube, heute haben wir, Richie jetzt heute, insbesondere euch da einen großen, großen Dienst erwiesen und wirklich hier Licht ins Dunkel gebracht und uns gezeigt, was wie der Algorithmus im Moment funktioniert, was man beachten sollte. Die großen Do's, die großen Don'ts uns gezeigt für Beiträge, welche Formate funktionieren am besten, wie sieht's aus mit der Textformatierung, wann sollte ich veröffentlichen, wer interagiert wann, damit ich hier möglichst viel Wumms habe, auch wenn natürlich, wie du richtig sagst, Impressions nicht alles sind. Und im zweiten Teil haben wir uns mit dem Sales Navigator beschäftigt, welche Möglichkeiten ich habe, wie mir hier LinkedIn potenzielle Kunden, potenzielle Leads, auch in Persona-Form präsentiert, wie die Filterfunktionen funktionieren, Vor- und Nachteile von In-Mails, die ich da habe und wie ich das in meinen Vertriebsalltag integrieren kann. So, wir haben also super viel gemacht. Wie erwartet war das nicht die kürzeste aller Folgen und sicherlich nicht, wo wir am meisten philosophiert haben, sondern wirklich harte Fakten geliefert haben. Deswegen lade ich dich ein, hör diese Folge gerne mehrmals an, wenn du möchtest. Aber vor allen Dingen teile sie auch gerne mit deinem Team, mit deinem, ja, in dem Fall vielleicht sogar Vertriebsleiter, falls du einen hast, der den das auch interessieren könnte. Und lass uns ein Abo da, damit wir auch hier weiterhin solche Folgen machen können. Richie, dir vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Insights. Ich habe es sehr genossen. Ich habe unfassbar viele Notizen nebenbei gemacht. Es ist immer toll, wie großzügig du dein Wissen teilst.
Also, ich kann nur zurückgeben, es ist immer ein Vergnügen, mit dir zu reden. Und du hast natürlich recht, Impressionen sind nicht alles, aber mit null Impressionen ist das auch alles irgendwie nichts.
Macht's halt ein bisschen weniger Spaß, gell? Nur für sich zu schreiben. Apropos, am 26. April nochmal der Reminder. B2B Like a Boss mit Marina Zayas, Britta Behrens, Richie Petauer und meiner Wenigkeit. In 6 Stunden kriegst du alles Wichtige rund um die Themen. Digital Personal Branding, was gibt's Neues, auch im Profil von der Britta, Social Selling für Profis, hier nochmal vom Richie und auch wie Anzeigen funktionieren, das erfährst du in unserer 6-stündigen Masterclass. Und die nächste gibt's natürlich auch wieder dann im frühen Herbst, wollte ich sagen. Also gerne am Ball bleiben und uns folgen. In diesem Sinne, wir hoffen, dir hat's gefallen, bleib uns gerne gewogen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.